sollte vor allem darum gehen, Migration als das zu akzeptieren, was es immer schon war, nämlich ein gesellschaftlicher Normalfall. Es ist keineswegs so, dass Migration immer nur eine Reaktion auf ein Übel ist, sondern es ist halt jeher so gewesen, dass Menschen gewandert sind aus sehr verschiedenen Gründen. Eigentlich alle Gesellschaften, die es heute gibt, sind auf Wanderungsbewegungen zurückzuführen. Und diese Dämonisierung von Migration und auch der Blick darauf als etwas, was unterbunden werden sollte, auch durch wohlmeinende Ansätze wie zum Beispiel mehr Entwicklungshilfe oder so. Das hat sehr stark dazu beigetragen, dass es insgesamt ja heute auch eine sehr migrationsfeindliche Stimmung gibt. Und dem versuchen wir mit dem Atlas was entgegenzusetzen.
Die Bezeichnung Atlas trägt ja schon im Wort, dass es da nicht nur um einen Diskurs geht, sondern auch um Zahlen und Fakten. Warum denn eigentlich das Format des Atlases?
Naja, die Idee ist, dass man damit auch Menschen die Informationen zugänglich macht, die sich nicht ohnehin damit viel befassen. Diese Atlanten gab es ja auch zu anderen Themen, zu Boden beispielsweise, zu Fleisch und auch zu Plastik jetzt im vergangenen Monat. Und wir wollten diese ganzen Fakten, die wir zusammengetragen haben, möglichst niedrigschwellig aufbereiten, sodass zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler das zugänglich gemacht werden kann. Wir haben die Erfahrung gemacht, auch aus den Gesprächen mit den Herausgebern der anderen Atlanten, dass man damit Milieus und auch Gruppen erreicht, die sonst vielleicht für Broschüren oder Texte nicht so ohne weiteres zugänglich sind.
Wenn man jetzt so auf diese gesamte Publikation blickt, welche zentralen Erkenntnisse bergen denn die Daten, die da zusammengetragen werden?
Also zum einen, dass Migration, wie gesagt, ein gesellschaftlicher Normalfall ist, dass Migration in sehr vielen Fällen innerhalb von Weltregionen verläuft und diese nicht verlässt, dass also die allermeisten Menschen, die wandern, beispielsweise nur ins Nachbarland gehen oder auch vom Land in die Stadt, in ihrem eigenen Land, dass diese Vorstellung, es gäbe sagen die dominierende Art der Wanderung auf der Welt, sei von den armen in die reichen Weltregionen, beispielsweise von Afrika nach Europa, dass das falsch ist. Die größten Wanderungen sind beispielsweise innerhalb Europas oder auch innerhalb Asiens. Der Anteil von migrierenden Menschen in Afrika, die innerhalb Afrikas migrieren, ist die Mehrzahl. Und das ist so ein Punkt, den wir ganz stark machen wollten. Ein anderer Punkt ist die weibliche Seite von Migration. Heute sind viel mehr Frauen mobil, als das in der Vergangenheit der Fall war. Frauen verlassen ihr Herkunftsland auf der Suche nach Arbeit, aber auch nach einer Möglichkeit, beispielsweise persönliche Freiheiten für sich zu realisieren, die da, wo sie zur Welt gekommen sind, vielleicht nicht ohne weiteres ihnen zur Verfügung standen. Das wird oft unter den Tisch fallen gelassen. Frauen werden in der Regel eher als Flüchtende gesehen, als Opfer von äußeren Umständen, auch als Opfer von Menschenhandel. Das gibt es natürlich alles, das machen wir in dem Atlas auch sichtbar. Aber es gibt eben auch diese andere Form von selbstbestimmter Migration und Mobilität von Frauen, in denen andere Aspekte eine Rolle spielen, in denen es andere Gründe gibt, weswegen die Frauen sich auf den Weg machen. Und das sind auch oft sehr erfolgreiche Migrationsbiografien. Es ist zum Beispiel so, dass Frauen, die wandern, die in andere Länder gehen, um Arbeit zu suchen, oft einen höheren Beschäftigungsgrad haben und oft auch mehr Geld verdienen, als sie das da tun würden, wo sie zur Welt gekommen sind.
Ein Thema, das meines Gefühls nach im Diskurs um Migration auch oft untergeht, ist die Selbstorganisation von Migrantinnen, was auch ein Thema im Atlas ist. Welche Formen von Selbstorganisationen kommen denn da zur Sprache?
Ja, es gibt ja zum einen die sehr konventionelle Form, dass Menschen sich entlang ihrer ethnischen Herkunft organisieren, also nationale sozusagen Exilgruppen bilden im Ausland, dass es da vor allem darum geht, Menschen aus der eigenen Region zu helfen, wenn sie ankommen oder auch bei dem Versuch, sich ein neues Leben aufzubauen oder auch wenn es zum Beispiel um Abschiebung geht. Es gibt aber auch, und das sind eigentlich die interessanteren Formen, seit einigen Jahren viele Organisationen oder Zusammenschlüsse von Migrierenden jenseits dieser ethnischen Linien, wo es zum Beispiel so war, dass sich Flüchtlinge in Ostdeutschland zusammengeschlossen haben, unabhängig davon, wo sie herkamen, wo es darum ging, ihre Situation als Flüchtlinge zu thematisieren und ihre Rechte als Flüchtlinge einzutreten. Es gibt auch solche Beispiele für papierlose Arbeiterinnen und Arbeiter, zum Beispiel in Andalusien. Da haben sich seit dem vergangenen Jahrzehnt Menschen aus Afrika, die ohne Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis auf den Gemüseplantagen arbeiten, zusammengetan und haben da teilweise ganz erstaunliche Dinge für sich selber durchsetzen können. Also haben ihre Rechte, die ihnen vorenthalten worden sind von den Arbeitgebern, die ihre rechtlose Situation ausgenutzt haben, denen konnten sich viele Zugeständnisse abtrotzen, eben weil sie sich kollektiv zusammengeschlossen haben und dieser Rechtlosigkeit entgegengetreten sind.
Sie haben gerade schon die Selbstorganisation von Migrantinnen in der DDR oder in Ostdeutschland eigentlich angesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bezogen war, auch tatsächlich auf die DDR. Und das ist ein Punkt, den ich auch interessant finde, wie sich die Selbstorganisation von migrierenden Migrantinnen auch historisch gesehen verändert hat.
Genau, also das, was ich gerade gesagt habe, das bezog sich in der Tat auf die Zeit nach der Wende. Damals ist es ja so gewesen, dass in den leerstehenden Kasernen, beispielsweise von der NVA, aber auch in anderen ehemaligen DDR-Liegenschaften, viele Flüchtlinge aus dem Westen hin umverteilt worden sind. Da gab es einen Platz, dann hat man die dahin geschickt. Und das war ein Ort, wo es dann diese neue Organisationsform gab. Vor der Wende war es in Ostdeutschland mit der Selbstorganisation schwierig. Es war ja so, dass der Aufenthalt von den Arbeitsmigranten aus den sozialistischen Bruderstaaten da sehr, sehr stark reglementiert war und es da also kaum Möglichkeiten gegeben hat, eine politische Organisierung durchzusetzen außerhalb der Betriebsgruppen. Und das ist dann natürlich anders geworden nach 1989, als es dann auch stärkere politische Freiheiten gab in dem Bereich. Und da hat man dann auch sagen, viele der Arbeitsmigranten, die in die DDR gekommen sind, sind ja dann auch geblieben und haben dann auch sozusagen neue Formen der Organisation für sich umgesetzt.
Gerade klang es schon so ein bisschen an, dass zum Beispiel diese ArbeiterInnen in Andalusien viel für sich erreichen konnten. Welche Kraft hat denn auch so eine Selbstorganisation und wo sind die Grenzen? Also es ist vielleicht eine sehr weite Frage, ne, wenn man da allgemein von der Selbstorganisation spricht, deswegen vielleicht auch auf heute bezogen.
Also wenn man sich die Asylgesetzgebung oder die Entwicklung der Asylgesetzgebung der letzten Jahre anschaut, dann hat es da ja sagen erstmal den Asylkompromiss aus den 90er Jahren gegeben, der für eine sehr lange Zeit eine sehr restriktive Situation geschaffen hat, in der Rechte sehr stark beschnitten worden sind. Und dann gab es eine Phase so ab dem vergangenen Jahrzehnt, in dem es da Bewegungen gegeben hat, in dem relativ viel sich zum Positiven verändert hat. Die Residenzpflicht ist eingeschränkt worden, das Arbeitsverbot ist eingeschränkt worden, Bewegungsfreiheit ist stärker gewährt worden und auch Sozialleistungen sind erhöht worden. Und das kam alles nicht von ungefähr. Das ist nicht beschlossen worden, weil es da ein plötzliches Umdenken gegeben hätte, sondern weil es eine lange, lange Zeit von politischen Widerstand gegeben hat, der auf Selbstorganisation von Flüchtlingen zurückgeht. Und da muss man sagen, dass dann in einer Zeit so um 2010, 11, 12, 13 auf einmal die Früchte dieser Kampagnen zu sehen waren und es deutliche Verbesserungen gegeben hat, die dann allerdings, das gehört zur Wahrheit auch dazu, nach 2015 größtenteils wieder abgeräumt worden sind.
Jetzt kann man ja sagen, dass mittlerweile so verschiedene Arten von Aktivismus und auch humanitäre Hilfe, politische Solidarität in dem Bereich, wo es eben um Migration geht, so ein bisschen miteinander verschwimmen. Können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, wie verschiedene Aktivistengruppen zusammenarbeiten?
Ja, es ist ja so gewesen, dass lange Zeit Flüchtlingssolidarität und antirassistische Arbeit schon sehr klar politisch besetzt war. Nach 2015 ist ja die Zahl der Menschen, die Flüchtlings- und Migrationssolidarität praktiziert haben, sehr, sehr stark gewachsen. Auf einmal gab es wirklich in jeder Kleinstadt eine Asylinitiative, eine Willkommensgruppe. Und da haben sich dann in der Tat oft humanitäre Motive dazugesellt, die vielleicht weniger politisch bestimmt waren. Und da muss man aber sagen, dass von diesen Gruppen, dass sehr viele überdauert haben, dass die erstaunlich stabil sind, dass die nicht alle wieder zerfallen sind, sobald der Willkommenshype abgeklungen war. Also man kann heute wirklich flächendeckend eigentlich sagen, dass viele der Gruppen noch existieren. Und auch da hat sich das politische Bewusstsein sehr stark verändert. Also während es am Anfang oft noch darum ging, einfach konkrete Unterstützung zu leisten in den Heimen, zum Beispiel in dem alte Fahrräder oder sowas dahin gebracht worden sind, ist es jetzt so, dass viele der Gruppen sehen, wie die Asylgesetzgebung dazu führt, dass vielen Menschen ein Aufenthaltsrecht hier verweigert wird oder auch die Integration sehr stark erschwert wird. Und die eben nun auch die sind, die sich zu Wort melden, die sich auch zum Beispiel in der Seebrückenbewegung im vergangenen Jahr zusammengetan haben und jetzt auch versuchen, gegen die Situation auf dem Mittelmeer tätig zu werden. Also da hat es eine Hinwendung zu einem politischen Verständnis der antirassistischen Arbeit gegeben, die so ein bisschen von dem überwiegend humanitär motivierten Arbeiten in der Zeit um 2015, 2016 abgerückt ist.